Das letzte Mal sind wir von Offenbarung 1, 5 bis 6 ausgegangen, wo steht, dass Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu königlichen Priestern, Priester Gottes. Und das ist für mich immer noch etwas, was mich sehr beschäftigt und ich unglaublich finde. Wir sind zu Priestern Gottes geworden. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir uns alle irgendwie einen langen Bart anhängen. Da hätten die Frauen ein bisschen mehr Mühe. Sondern es geht darum, dass wir die Rolle des Priesters einnehmen. Und da hat auch die Rolle des Priesters von früher, wo uns vielleicht noch im Kopf hinterschwebt, doch noch sehr viel Bedeutung. Aber in der Ausführung ist, denke ich, vieles anders. Wir haben uns das letzte Mal im Schwergewicht mit der zwei Dimensionen der Rolle des Priesters beschäftigt. Die erste Dimension war von oben nach unten oder von uns zu Gott, unsere Beziehung zu Gott. Und hier möchte ich nochmals betonen, es ist ein riesiges Vorrecht, dass ich als sündiger Mensch jederzeit zu Gott kommen kann. Die Priester früher, die konnten bei speziellen Anlässen und dann nur einer sich Gott nähern. Und ich, kleiner Stinker, darf jederzeit zu Gott kommen. Und das ist gewaltig. Und da möchte ich uns einfach wieder, das möchte ich einfach nochmal betonen, dass wir uns das bewusst werden, was für ein großes Vorrecht, das wir haben, einfach jederzeit zu Gott kommen können. Und darum macht es für mich auch Sinn und ich bin ermutigt zu sagen, hey, ich will alles ablegen, was mich belastet, alles Böse, wo mich von Gott trennt, wie der Petrus in seinem ersten Brief im Kapitel 2 schreibt. Oder auch, dass ich begierig bin nach Gottes Wort. Ich möchte Gott besser kennenlernen. Ich möchte wissen, was er mir zu sagen hat. Und da ist die Bibel sicher ein ganz wichtiges Mittel, das Gott uns hier gelassen hat, das sein Buch. Und zu diesem Thema möchte ich ganz kurz einen Werbeblock einschalten. Nächste Bibelstunde, da ist der Stefan in den Ferien, da habe ich für ihn übernommen. Und da möchte ich mit euch, die wo dann da sind, das Thema anschauen, die Bibel als inspiriertes Wort Gottes. Fast ein Fremdwort für uns. Aber was heißt eigentlich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Warum ist das so wichtig? Es soll uns motivieren, auch wirklich mit mehr Begeisterung die Bibel zu lesen und auch zu erwarten, dass auch Gott durch die Bibel zu mir spricht. Seid also alle herzlich eingeladen am Dienstag. Aber jetzt wieder Werbeblock vorbei. Es gibt nur einen Werbeblock in dieser Sendung. Und an diesem Punkt möchte ich dann heute fortfahren, an der Aufhörung in Vers 4, wo steht, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und ganz wichtig ist, dass wir nicht in der Dimension hier stehen bleiben. Es gab im Mittelalter, heute glaube ich eher weniger, solche Leute, die haben sich dann auf das konzentriert, auf ihre Beziehung mit Gott, im Alleinsein mit Gott, das wir zum Teil eher vernachlässigen, wenn ich mich selber sehe. Und die gingen dann irgendwo in den Wald, haben sich eine Hütte gebaut oder in die Wüste und haben als Einsiedler gelebt. Aber ich glaube, Gott hat uns noch viel mehr gegeben. Er möchte, dass es auch eine horizontale Beziehung gibt. Das sind meine Mitchristen, all diese Steine in der Gemeinde, die einen stinken nach Knoblauch, ich vielleicht jetzt gerade auch, aber auch Leute, die Jesus nicht kennen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt von meinem Priestersein. Zum einen, dass ich meine Beziehung zu Gott pflege, zum anderen aber auch, dass ich ein Mittler von dem Segen, den ich von Gott empfange, auch weitergib. Gott möchte, dass wir für andere zum Segen sind. Und aus dieser Sicht möchte ich heute das anschauen, wenn es darum geht, lass dich von Gott einsetzen. Sehr oft, weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir das hören, das ist ja so ein Grundthema, dass wir uns von Gott einsetzen lassen sollen. Sehr oft, wenn wir das hören, löst das in mir einen Druck aus. Oh nein, ich muss und wehe, wenn nicht. Auch um das geht es nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Grund sehen dahinter. Gott möchte mich als Segen einsetzen für andere. Mutter Teresa, die, denke ich, kennen die meisten noch. Die hat mal gesagt, dass wir die Schreibfedern Gottes sind oder den Kugelschreiber Gottes, den er nutzt, um seinen Liebesbrief an die Menschen zu schreiben. Und um das geht's. Gott möchte mich zum Segen für andere Menschen einsetzen. Ich habe das letzte Mal, und auf das möchte ich auch noch ganz kurz eingehen und dann auch übergehen zu unserem Predigttext, erwähnt, dass ich eigentlich dagegen bin zwischen der Unterscheidung von Laien und Profi-Christ. Jemand hat mich darauf angesprochen und darum möchte ich noch kurz etwas zu dem ergänzen. Zum einen möchte ich hier erwähnen, dass für mich ganz wichtig ist, dass Gott oder die Bibel keine Unterscheidung macht zwischen Laien und Profi. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Aber es ist klar, dass Gott auch Menschen beruft und sie für das, was er sie beruft, ganz spezielle Begabungen gibt. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, es gibt jetzt keine Leute, die vollzeitlich im Dienst sind. Aber ich denke grundsätzlich, was wichtiger ist, ist, wo hat Gott dich berufen? Denn Gott hat jeden von uns berufen und uns mit dem, was er uns beruft, auch dafür ausgerüstet. Und das ist die wichtige Frage. Es geht also nicht darum, ob ich jetzt mehr weiß oder weniger weiß, sondern es geht darum, bin ich dort, wo Gott mich haben möchte? Das ist der Punkt. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, haben wir alle einen Vollzeitjob bei Gott. Egal, ob ich jetzt angestellt bin und mein Geld vielleicht durch das verdiene, direkt, dass man es eher sieht, oder ob ich eine normale Arbeitsstelle habe und dort mein Geld bei einer Firma verdiene. Wir sind alle Vollzeiter für Gott. Zu diesem Thema habe ich letztens, also schon vor ein paar Monaten, einen Artikel gelesen in der Zeitung von der Landeskirche, im Reformiert. Und da hat ein Jugendlicher gefragt, kann ich Pfarrer werden ohne Berufsausbildung? Und es geht jetzt nicht nur um das ganze Thema, ich werde nicht in Details darauf eingehen. Er fragte, er hat seine Lehre abgebrochen und er wolle jetzt gern Pfarrer werden, am besten ohne Ausbildung. Und das geht natürlich jetzt in der Landeskirche gar nicht, da muss man an der Uni Theologie studieren. So, da genügt jetzt auch ein IGW-Studium nicht. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ich möchte auf einen eingehen, wo die Pfarrerin diese Frage beantwortet, einen ganz interessante Bemerkung macht. Sie sagt, die reformierte Kirche geht vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen aus. Das heißt nicht, dass jeder, der es sich zutraut, Pfarrer spielen darf. Und doch haben alle Christen in ihrem beruflichen und familiären Einsatz den Auftrag, christliche Werte zu verkörpern und für sie einzustehen. Also es darf nicht jeder Pfarrer spielen, also hat nicht jeder diese Berufung. Ich würde das jetzt nicht so ausdrücken, aber ganz wichtig finde ich die Aussage, und doch haben alle Christen in ihrem beruflichen und familiären Einsatz den Auftrag, christliche Werte zu verkörpern und für sie einzustehen. Zum einen würde ich sagen, sie bringt es sehr gut auf den Punkt. Und ich habe mir dann überlegt, stimmt das wirklich? Und es stimmt teilweise, würde ich sagen. Aber ich glaube, vielmehr als Werte zu verkörpern und für sie einzustehen, haben wir den Auftrag, Jesus zu verkörpern. Wir sind Jesu Bote auf dieser Welt und es geht um Beziehungen, nicht nur um Werte. Das ist essentiell. Wir haben sehr schnell den Eindruck oder leben es auch so, dass wir als Christ ich gewisse Sachen vertrete, moralische Grundsätze. Und das stimmt auch, aber es ist nicht das Vordergründige. Ich vertrete Jesus auf dieser Welt und ich lebe in einer Beziehung zu ihm. Nun zum 1. Petrus 2. Wir werden ab dem Vers 4 lesen. Ich lese es euch vor. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine einsetzen, in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die in ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Kommt zu ihm. Mit dem beginnt Petrus diesen Abschnitt. Kommt zu Jesus. Und es geht nicht darum, dass ich zu Jesus komme und mich dann wieder vor ihm verabschiede. Es geht darum, dass ich zu Jesus komme und bei ihm bleibe. Und doch, denke ich, haben wir die Tendenz in unserem Leben, dass wir Jesus aus gewissen Bereichen in unserem Leben wie ausklammern. Dass es so Bereiche gibt, die ich jetzt mit Jesus bin und die anderen nicht. Zum Teil sehr unbewusst. Und darum sind wir immer wieder aufgefordert, in allen Bereichen unseres Lebens auf die Stimme Gottes zu hören, die sagt, komm zu ihm. Ich möchte hier zwei Beispiele, wo ich selber beobachtet habe, teilweise auch bei mir, erzählen. Das eine ist, das ist mir sehr viel aufgefallen in Jugendgruppen. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in Jugendarbeit tätig. Und sehr häufig macht man Aktivabende und Bibelabende. Und mir ist aufgefallen, und das ist es fällt mir auch bei sehr vielen anderen christlichen Kreisen oder Aktivitäten auf, dass wir wie so einen Modus haben. Jetzt schalten wir auf fromm, jetzt diskutieren wir über die Bibel, über Gott, wir beten zusammen, wir haben es schön. Und dann machen wir einen Aktivabend und man könnte meinen, Gott ist ein Thema. Und dass man füreinander vielleicht betet an dem Abend, ist auch eher selten. Und das, es geht mir nicht darum, dass man immer irgendwie fromm daherplappern sollte oder immer beten muss füreinander. Aber ich habe wie den Eindruck, dass wir manchmal aufteilen. Jetzt sind wir geistlich und jetzt sind wir normal. Und das ist sehr schade. Was ich auch bei mir gemerkt habe, wo ich noch als Softwareentwickler gearbeitet habe, ich bin eher der Frühaufsteher-Typ, also nicht so wie Bernd, aber doch früh. Das heißt, ich bin wach, wenn ich aufstehe und ich habe da meine stille Zeit gemacht, habe ja Zeit mit Gott verbracht und dann, irgendwann war es dann Zeit, manchmal war es dann so, dass vielleicht das Gebet eher zu kurz kam oder sehr oft und dann bin ich abgedüst in die Arbeit und es war wie, nach der stille Zeit habe ich Gott Tschüss gesagt. Also ich bin gegangen und den Rest des Tages gelebt, am Abend hatte ich vielleicht noch eine Sitzung, da wird dann vielleicht auch gebetet für irgendwas. Und dann gehe ich ins Bett, kipp todmüde um und das war's. Und da merke ich, ich möchte mehr in meinem Leben. Ich möchte mit Gott den ganzen Tag erleben und nicht nur an ihn denken, wenn ich gerade jetzt ein Problem habe. Ich möchte mit Gott durch alle meine Bereiche in meinem Leben mit ihm gehen. Darum sage ich das auch. Und da bin ich noch voll dran. Es ist auch nicht unbedingt viel einfacher, wenn man jetzt am Theologie studieren ist. Man kann das genauso hinkriegen, dass man die ganze Zeit sich vielleicht mit der Bibel befasst, aber Gott ausklammert. Und da möchte ich uns alle mutigen, dass wir Gott in alle unsere Bereiche mitgehen lassen. Komm zu Jesus. Darum betone ich nochmal diese Aussage, die auch wir schon das letzte Mal angeschaut haben. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und da macht der Petrus ganz spannende, braucht ganz spannende Bezeichnungen für Jesus. Und das möchten wir als erstes anschauen. Petrus verwendet in diesem Text, und das sehen wir auch hier im Vers 4, zwei Bezeichnungen für Jesus, die aus dem Alten Testament stammen. Das erste ist, er redet immer von einem Stein. Wir haben es jetzt schon im Theater gesehen. Und er spricht von einem Stein, bei dem es ganz verschiedene Sichtweisen gibt. Da ist die Sichtweise von Gott. Gott sagt, er hat ihn erwählt. Er ist von unschätzbarem Wert für Gott. Gott hat diesen Stein, für Gott ist dieser Stein extrem wertvoll, wie ein Diamant. Und dann ist aber da die andere Sicht der Menschen, die diesen Stein verworfen haben und für unbrauchbar erklärten. Sie können nichts damit anfangen. Und das ist eine völlig entgegengesetzte Sichtweise. Zum einen dieser wertvolle Stein, für Gott unglaublich wertvoll, von ihm erwählt, aber die Menschen können nichts damit anfangen. Der Petrus wiederholt das im Vers 6. Es scheint also eine wichtige Aussage zu sein, wenn er das zweimal bringt. Ich habe mich da noch gefragt, warum ist dieser Stein so wertvoll? Und ich bin überzeugt, dass dieser Stein so wertvoll ist für Gott, wegen dir, wegen mir. Der Stein Jesus, er spricht hier natürlich von Jesus, ist für Gott so wertvoll, weil er den Weg eröffnet hat, dass wir zu Gott kommen können. Und das sehen wir hier auch noch im Vers 6. Es steht, wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Jesus ist der Weg zu Gott. Und darum ist er für Gott so wertvoll, weil Gott alles daran setzte, diese Verbindung, diese Beziehung zu uns aufzubauen wieder. Und darum ist Jesus für ihn von unglaublichem Wert, weil er uns so lieb hat. Wer noch nicht in dieser Beziehung mit Jesus lebt, den möchte ich von ganzem Herzen auffordern hier, überleg's dir. Es gibt nichts Besseres im Leben, als mit Jesus unterwegs zu sein. Ich würde alles hergeben, aber nicht das, meine Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und da möchte ich jeden auffordern, der das noch nicht hat in seinem Leben, wo sagen kann, ich habe Jesus, durch Jesus habe ich diese Beziehung zu Gott, dass er das macht. Der kann gerne auch dann auf mich zukommen oder auf jemand anders. Ich glaube, es ist wirklich das Wichtigste in unserem Leben. Bei dem Ganzen kann aber auch eine gewisse Überforderung entstehen. Da ist zum einen Gott, wo Jesus als wertvoll erklärt, und die Welt, wo genau das Gegenteil sagt. Und ich bin irgendwo zwischendrin, und was mache ich jetzt? Aber ich kann euch entwarnen oder zu unserer Entspannung sagen, schnell schauen. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen, denn Gott ist es, der uns einsetzen möchte. Der Petrus verwendet aber hier noch ein zweites Bild, das sehr ähnlich ist mit dem ersten. Auch ein Stein. Und hier spricht er jetzt im Vers 7 und 8 von einem Eckstein. Und es ist ganz spannend, dass dieser Eckstein eigentlich eine gleiche Reaktion auslöst bei den Menschen. Die Menschen erklären diesen Stein für unbrauchbar. Und Jesus oder Gott sagt, er ist der Eckstein. Er ist der wichtigste Stein im Bau. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir wissen, welcher ist der Eckstein. Das war die Bedingung für diese Steine hier, um eingesetzt zu werden. Dass Jesus unsere Basis ist. Aber es ist so, dass die Welt nicht Freude daran hat. Es ist ein Ärgernis. Ein Stolperstein. Und vielleicht erwarten wir manchmal, dass die Welt, die Gesellschaft, begeistert ist von unserer Botschaft, dass Jesus unser Eckstein ist. Und die Bibel, das sieht man an vielen Stellen, sagt grundsätzlich, dass das nicht so sein wird. Es ist toll und ich hoffe es auch für Fredik und Umgebung, wenn es Erweckungen gibt. Und es ist auch schön, wenn die Gesellschaft uns wohlgesonnen ist. Aber grundsätzlich ist die Botschaft von Jesus ein Ärgernis, ein Stolperstein. Und das muss ich mir auch bewusst sein, wenn ich draußen bin und mich nicht frustrieren lassen, wenn jetzt nicht überall Sympathiewellen mir entgegenkommen, wenn ich ein Zeuge von Jesus bin. Es ging schon Jesus so, er wurde verworfen. Warum soll es mir anders gehen? Und das kann jetzt etwas niederdrückend sein. Und ich kann mich schnell überfordert fühlen, weil ich muss jetzt, habe den Eindruck, ich muss da was tun. Oder ich muss jetzt gegen das ankämpfen. Aber es geht nicht um das. Denn der Petrus sagt im Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einsetzen. Große Entspannung. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht irgendwie irgendwas drauf losmachen. Ich kann mich einfach von Gott einsetzen lassen. In dieser Welt, die diesen Eckstein verworfen hat, der zwar für Gott sehr wertvoll ist, darf ich einfach da sein und mich von Gott einsetzen lassen. So wie er Jesus eingesetzt hat. Ich finde es interessant, dass Petrus hier die gleiche Bezeichnung verwendet wie für Jesus, als lebendiger Stein. Wir sollen uns wie Jesus einsetzen lassen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. So wie Gott Jesus erwählt hat und ihn einsetzen wollte, hat er dich erwählt. Er möchte dich einsetzen. Manchmal geht es uns so, dass wir denken, was will Gott schon von mir? Was kann schon Gott mit mir anfangen? Wenn du so denkst, möchte ich dir wirklich sagen, Gott braucht dich. Gott möchte dich einsetzen. Wenn du dich nicht von Gott einsetzen lässt, wird das passieren, was wir hier an dieser Mauer sehen. Es gibt eine Lücke. Es fehlt jemand. Und ich denke, das ist einer von den wenigen Punkten, wo Gott auf seine Allmacht verzichtet, wo niemanden zwingt, sich einsetzen zu lassen. Er gibt uns die Freiheit, genauso wie wir uns auch die Freiheit haben, uns für oder gegen Jesus zu entscheiden. Er wird uns nicht zwingen. Aber er möchte uns einsetzen, weil es wichtig ist, weil er einen Platz für uns vorgesehen hat. Und dieser Platz mag nicht für jeden gleich aussehen. Es gibt große Steine, es gibt kleine Steine, es gibt Steine mit 5 Ecken, mit 4 Ecken. Egal wie viele Ecken und Kanten du hast, Gott hat genau den richtigen Platz für dich. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir das sehen. Gott möchte mich brauchen. Gott hat dir Gaben geschenkt. Und er möchte, dass du diese für ihn einsetzt. Und wie schon gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir, wenn wir uns einsetzen lassen von Gott, nicht erwarten müssen, dass die Gesellschaft begeistert ist von dem. Aber Gott hat unendlich Freude, wenn ich mich von ihm einsetzen lasse. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wir haben hier von dem Bau geredet, es hat Steine, was ist das eigentlich für ein Bau? Von was für einem Bau ist hier die Rede? Ich bin überzeugt, dass der Petrus hier die Gemeinde meint. Sehr oft wird in der Bibel von der Gemeinde als von einem Bau gesprochen. Zum Teil als Tempel, werden zum Teil auch selber als Tempel genannt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass der Petrus, er schreibt auch hier an eine Gemeinde, sagt, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Gemeinsam. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Habt ihr schon mal einen Bau gesehen mit einem Stein? Das gibt's gar nicht. Das gibt höchstens einen Stein, aber nicht einen Bau. Nicht einmal einen Steinhaufen kann man mit einem Stein machen. Und darum ist so wichtig auch, dass wir uns gemeinsam mit anderen Christen einsetzen lassen von Gott. Das ist auch der Grund, warum die Gemeinde so wichtig ist. Und wenn ich jetzt von Gemeinde spreche, meine ich nicht den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ein Teil von unserem Gemeindeleben. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass ich mit anderen Christen Gemeinschaft erlebe. Dass ich ermutigt werde von anderen Christen. Dass ich aber auch ermahnt werde. Es kann ja vielleicht wirklich sein, dass ich noch eine Kante habe, die Gott noch ein bisschen abschleifen möchte. Und das passiert dann da. Das gibt Bewegung. Da gibt es Reibung. Und das ist alles Teil von dem Prozess, wo Gott mich in seinem Bau einsetzen möchte. Also auch wenn es Streit gibt in der Gemeinde, das ist alles Teil davon, wo Gott uns hoffentlich reifen lassen möchte. In der Gemeinde hören wir natürlich auch Gottes Wort. Wir leben Gemeinschaft mit anderen. Und ich glaube wirklich, dass Gott darum die Gemeinde so wichtig findet. Derjenige, der baut, ist nicht der Tobi, sondern Gott. Gott ist derjenige, der den Bau führt und das ganze Haus, wie es da steht, mit seinem Geist füllt. Gott ist derjenige, der das Ganze zusammenhält. Und das ist für mich so tröstlich. Wenn die Gemeinde nur von Menschen gebaut würde, das wäre schrecklich, weil wer würde das Ganze zusammenhalten? Was ganz toll ist, ist, dass Gott, und das betont das sehr viel in der Bibel, uns noch ein Mittel gegeben hat, das sehr gut zusammenhaltend wirkt. Das ist die Liebe. Wenn man so nah beieinander ist, und mit allen unseren Kanten, da braucht es Liebe. Und es ist darum, warum die Bibel so viel von dem spricht, dass wir uns einander lieben. Dann sagt aber der Petrus noch was anderes, dass wir uns einsetzen. Das hat auch mit einem Opfer zu tun. Und er sagte, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat. Spannend, das kommt doch wieder, immer wieder das mit dem Priester durch. Jetzt kommt das mit dem Opfer darbringen. Und was ist jetzt gemeint? Ich glaube nicht, dass wir unsere Kaninchen opfern müssen oder sonst irgendwas, unsere Hunde und Katzen, sondern es geht um viel mehr. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, diese Opfer müssen von seinem Geist gewirkt sein. Der Petrus spricht hier nicht von christlichem Aktivismus. Er spricht nicht von all dem, wo ich herumrenne. Es kann sein, dass es ein Teil von dem ist, wo Gott wirkt. Das sage ich nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass diese Opfer zum ersten von Gott gewirkt sind. Wie kann ich das sicherstellen? Komm zu Jesus. Dass ich immer wieder zu Jesus zurückkomme. Ganz nah bei ihm bleibe. Da kann ich sicher sein oder sicherer, dass die Sachen, die ich mache, seinem Willen entsprechen. Unser ganzes Leben soll Anbetung Gottes sein. Ich mit meinem Leben soll Gott ein Opfer sein. Der Paulus schreibt in Römer 12, dass wir unsere Körper darbringen sollen als ein heiliges Opfer für Gott. Oder auch in Kolosser 3, 23 sagt er, alles was ihr tut, das tut für Gott und nicht für Menschen. Und das geht genau das, wenn er das schreibt. Dass wir unser Leben, alles was wir tun, dass das ein Opfer für Gott ist. Dass wir das in dem Bewusstsein machen, ich mache es für Gott. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir nicht Gott ausklammern aus gewissen Bereichen in unserem Leben. Das, was ich in meinem Geschäft mache, auch wenn es mir stinkt im Moment, das mache ich für Gott. Das, was ich dort mache, all diese kleinen Arbeiten, auch als Hausfrau, als Mutter, du machst das für Gott. Die Hausaufgaben in der Schule, auch von dem Fach, das so blöd ist, die machst du für Gott. Und wir bekommen eine ganz andere Haltung, wenn unser ganzes Leben als ein Opfer für Gott wird. Und dann kommt Petrus zum Schluss von diesem Abschnitt. Im Vers 9 und 10, und den möchte ich jetzt euch nochmal vorlesen, sagt der Petrus, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Den Vers haben wir letzte Predigt schon angeschaut, aber ich möchte nochmal einfach kurz auf den eingehen. Und ich muss sagen, ich muss einfach staunen bei den Bezeichnungen, die Petrus hier braucht für seine Leserschaft. Er sagt, hey, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Denkt daran, wie Jesus, von Gott erwählt als kostbarer Stein. So sind wir das von Gott erwählte Volk. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir haben einen Auftrag. eine heilige Nation, von Gott ausgesondert. Wir gehören Gott. Und ein Volk, das ihm allein gehört. Wenn etwas, wenn ich als Kind war und betonte, dass etwas mir allein gehört, dann ist das mir sehr wichtig. Kinder streiten oft über Dinge, die ihnen allein gehören und der andere will es auch brauchen. Und für Gott bin ich, oder sind wir zusammen, ein Bau, der ihm allein gehört, sein persönlicher Bau. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben es jetzt schon gesehen. Zum einen sollen wir uns von Gott einsetzen lassen. Und um das geht es auch in dem Auftrag. Wir sollen seine großen Taten verkündigen. Gottes große Taten verkündigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache das viel zu wenig. Mir ist aufgefallen, früher, wo ich gearbeitet habe, und auch sonst, es geht meistens nur ein paar Wochen, bis die Leute wissen, dass ich von Panama komme. In der Pause, da habe ich meistens meine 20 Minuten gelesen. Und wenn irgendwas kam, plötzlich kam ein Link und ich habe was von Panama erzählt. Ich bin begeistert von dem Land, ich bin dort aufgewachsen. Und sehr schnell haben die Leute gewusst, dass ich von dort komme. Aber ich habe mich dann gefragt, wissen die auch so schnell, dass ich ein Christ bin und dass ich begeistert bin von Jesus? Nicht, dass ich mich geschämt habe, von Jesus zu erzählen. Aber ich merke, ich bin zu wenig begeistert. Dass ich einfach nebenbei mal was sage, hey, Gott ist einfach cool. Oder dass ich einfach, dass es so übersprudelt. Und versteht mich wieder nicht falsch, bitte. Es geht nicht darum, und das passiert sehr oft, dass wir uns unter Druck setzen und den Eindruck haben, ich muss jetzt Zeugnis geben. Um das geht's nicht primär. Es geht darum, dass ich zu Jesus komme, in der Beziehung zu Jesus lebe, dass ich aus dieser Liebesbeziehung mit Jesus so begeistert bin, dass es einfach übersprudelt. Aber Gott möchte mich nicht unter Druck setzen, dass ich was sage oder etwas tue. Er möchte, dass das passiert, ganz natürlich. So wie ich von Panama begeistert bin, niemals unter Druck gefühlt hätte, ich muss da was von Panama sagen, das ist ja völlig unwichtig, möchte Gott, dass wir einfach so begeistert sind von ihm, dass das nach außen kommt. Und auch hier wieder, klammern wir Gott nicht aus unser Leben aus. Weil es ist genau wichtig, dass Gott in unserem ganzen Leben dabei ist, dass so Sachen auch gewissermaßen zufälligerweise passieren. Dass Gott das macht in uns und nicht wir selber. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, diese Bezeichnungen finden wir im Alten Testament für das Volk Israel. Und für das Volk Israel ist etwas ganz bezeichnend. Gott hat dem Abraham mal gesagt, in 2. Mose finden wir das an zwei Stellen, beziehungsweise auch im 1. Mose, dass er ihn zu einem großen Volk machen würde. Aber er hat ihm auch gesagt, und du sollst ein Segen sein. Ihr werdet ein Segen sein. Und das hängt mit diesem zusammen. Wenn wir Gottes Volk sind, möchte Gott, dass wir ein Segen sind für alle. Es geht nicht darum, dass wir die Leute einfach bekehren, wie wir manchmal meinen. Es geht darum, dass ich für mein Umfeld zum Segen werde. Und natürlich ist der größte Segen, den ein Mensch erfahren kann, wenn er Jesus persönlich kennenlernt. Aber es geht darum, dass ich für mein Umfeld zu einem Segen werde. Und somit schließt sich jetzt dieser Abschnitt. Wir haben ganz viel gesehen oder gehört. Zum einen, dass wir ablegen sollen, begierig sein sollen nach Gottes Wort, immer wieder zu Jesus kommen sollen. Dass wir uns von Jesus einsetzen lassen, als Verkündiger von seinem Auftrag durch unser Leben. Und es stellt sich aber da auch die Frage, wie geht das nun ganz konkret? Und die Frage möchte ich euch nicht ganz beantworten, ich werde euch einige Hinweise geben. Und ich möchte, dass ihr die mitnehmt und euch überlegt, was heißt das konkret für mich, ein Priester Gottes zu sein in meinem Umfeld? Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, das sind jetzt meine Gedanken. Ihr kommt wahrscheinlich auf weitere Dinge. Und ich habe mir da überlegt, wie kann man sich das vorstellen? Und ich denke, ganz zentral ist der Punkt, dass Gott der Mittelpunkt ist in meinem Leben. Meine Beziehung zu ihm. Aus dem heraus muss alles passieren. Und das für mich, mir hat das Bild gefallen von wie einem Tropfen, der fällt und dann seine Kreise zieht. So soll es sein mit Gott. Gott, ist der Auslöser und es zieht seine Kreise in meinem Leben. Ohne dass ich da einen mega Krampf draus mache. Da ist meine Familie. Wie kann ich ein Segen sein für meine Familie? Als Eltern heißt das sicher, ein Vorbild zu sein für eure Kinder. Ich denke, wir sind auch herausgefordert, den Kindern zu zeigen, was es heißt, in einer echten Nachfolge mit Jesus zu leben. Ich denke, es ist nicht das Wichtigste, dass die Kinder all die moralischen Sachen lernen, all das, die ethischen Sachen, die wir immer vermitteln, was gut, was nicht gut ist. Das ist schon auch wichtig. Es geht wichtig, dass sie lernen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und aus ihm heraus zu leben. Wir Christen sind sehr oft wie Drogisten, nein, das glaube ich nicht, die Drogisten, das muss ich aufpassen mit meiner Frau. Wir sind Symptombehandler. Wir versuchen, die Leute an ihren Symptomen zu behandeln. Wenn das nicht gut ist, oh, das gehört sich als Christ nicht. Aber sehr selten wird dann gefragt, du, wie steht deine Beziehung zu Jesus? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Das können wir als Eltern, ich bin noch nicht so weit, ihren Kindern weitergeben. Als Kind. Und da ist auch die Frage, wie kann ich für meine Eltern ein Segen sein? Es kann sein, dass deine Eltern Jesus nicht kennen. Dann kannst du ein Segen sein, indem du einfach ein Zeuge bist, dass sie sehen, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Sei nicht angepasst. Klammere Jesus nicht aus dem Leben in deiner Familie. Sei ein Zeuge für Jesus mit deinem Leben. Es kann aber auch sein, dass du als Kind gläubige Eltern hast und da fragst du dich, wie kann ich da ein Priester sein für meine Eltern? Du kannst für sie beten. Es gibt auch Momente, wo die Eltern entmutigt sind, du kannst sie ermutigen. Also wir haben da überall Möglichkeiten, das auszuleben. Das geht auch weiter in der Gemeinde. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viele von euch in den Gottesdienst kommen mit dem Wunsch, ich möchte heute ein Segen sein für jemanden. Ich möchte für jemanden da sein. Nicht nur, ich möchte jetzt heute was bekommen, ich möchte heute was geben. Wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Gemeinde. Wir können für andere beten. Wir können nachfragen, wie geht's dir? Wir können für andere da sein, wenn sie praktische Hilfe brauchen. Jung und alt können sich da unterstützen. Die Jungen können die Alten unterstützen, da wo die Kräfte nicht mehr so da sind. Die Älteren, wir brauchen euch für euer Vorbild, aber auch damit ihr Jugendliche anleitet, was es heißt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Ich kann in meiner Gemeinde mitarbeiten, mit meinen Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und dann ist die Gesellschaft, der große Kreis. Und ich denke da, und mit dem möchte ich jetzt schließen, sind wir auch herausgefordert, dass wir mit Gott gehen, dass wir Gott aus dem Bereich auch nicht ausklammern, dass wir Gott in unserem Alltag Platz geben, dass Gott wirklich auch hier durch uns ein Zeugnis sein kann in der Welt. Wir können auch hier für andere beten. Wir können für andere da sein. Wir können ein Zeuge sein. Und was ganz wichtig ist, ich möchte jetzt nicht auf Methoden eingehen, ist, dass wir einfach authentisch sind. Dass wir so sind und nicht Gott einfach ausklammern. Das sollte befreiend wirken für uns, nicht einen Druck auslösen, denn vergessen wir nicht, Gott ist es, der uns einsetzt. Und für uns gilt einfach, mit offenen Augen da zu sein, die Verbindung zu Gott zu pflegen und immer wieder zu fragen, Gott, wo ist dieser Ort, wo du mich jetzt gerade einsetzen möchtest? Und wenn das passiert in unserer Gemeinde, denke ich, da wird ganz viel geschehen. Und ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, aber ich möchte euch einfach bitten, lass dich einfügen. Amen.